Ja, herzlich willkommen zu Everyday Counts, dem LIDA-Podcast. Ich habe heute hohen Besuch aus der Schweiz, freue ich mich riesig. Andrea Lehner und Alessandro Nicotra von Studio Nicotra. Was das gleich ist, werden wir gleich erfahren. Und ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid.
Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, dürfen wir dabei sein.
Ja, wir haben uns in Zürich kennengelernt im Nest. Professor Dr. Schwer hat uns zusammengebracht. Da haben wir auch über Arbeitswelten diskutiert und das soll vielleicht auch heute das Thema sein. Bevor wir aber einsteigen, würde ich gerne wissen, Andrea, was ist wichtig, was man über dich wissen muss?
Was man über mich wissen muss. Ich bin eine Frohnatur und lache sehr gerne, wie man das jetzt schon hört. Was man sonst noch über mich wissen sollte, ist, ich liebe Projektmanagement. Da bin ich auch sehr bedacht drauf, dass das bei unseren Projekten immer gut funktioniert. Ich komme aus dem Consulting, habe da viel Erfahrung und das so ein bisschen auch dort gelernt. Zu lieben gelernt, kann man vielleicht auch sagen. Ursprünglich komme ich aus dem Facility Management, also ich bin keine Architektin, keine Innenarchitektin. Und das ist aber auch der Grund, warum ich bei Studio Nicotra bin, weil ich bringe wie so ein bisschen eine andere Sicht in das Ganze.
Ja, super. Und Alessandro, was müssen wir über dich wissen?
Ja, zuallererst, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich glaube, ich fange beim Einfachsten an. Nein, genau. Was muss man über mich wissen? Ja, ich bin Innenarchitekt, Lichtgestalter und irgendwie habe ich wie so das Gefühl, je breiter das Thema ist, Lebensraum und Architektur, desto spannender finde ich das, wenn man das zusammenführen kann. Also das Denken nicht nur in Disziplinen, sondern eben in Lösungen und in dieser Gesamtheitlichkeit. Das ist auch so ein bisschen das, was ja uns damals zusammengeführt hat in unseren Gesprächen. Ich glaube, das ist das, was mich antreibt und wo ich wahnsinnig Freude dran habe.
Super, herzlichen Dank. Und ihr wisst ja schon, wir steigen hier in diesen Podcast immer ein mit einem Mythos, mit einer Geschichte, wo man sagt, Mensch, das ist ein Vorurteil, damit müssen wir endlich mal aufhören. Und wenn wir in die Arbeitswelt von heute schauen, was für ein Mythos würdet ihr denn am liebsten abschaffen? Andrea?
Ich übergebe da gerne an Alessandro. Er hat da nämlich etwas sehr, sehr Gutes vorbereitet, wo wir in unseren Projekten immer, immer, immer wieder hören. Und deshalb möchten wir diesen Mythos auch heute hier unbedingt ansprechen.
Ja, tatsächlich ist es so, dass für uns ein großer Türöffner bei den Projekten immer ist, das Thema Akustik. Und zwar ist das auch etwas, was die Kompetenz von Andrea und mir verbindet, oder zwischen Architektur und Organisationsdesign. Und zwar ist der Mythos der, dass Großraumbüros einfach per se Orte sind, an denen man nicht konzentriert arbeiten kann, vor allen Dingen wegen der Akustik. Und der Mythos daraus ist dann bei vielen sehr einfach. Und zwar, ja, wir müssen einfach noch ganz viel mehr akustische Maßnahmen treffen in einem Raum, damit das hier überhaupt aushaltbar wird. Und unsere Erfahrung ist eine ganz andere. Die Akustik, die fängt eben ganz woanders an, und zwar schon im Raumprogramm beziehungsweise im Verhalten der Leute. Da fängt das an, dass man eigentlich die Regeln, die Spielregeln von einem solch einem Kontext kennt und lernt, diese auch anzuwenden. Und dann ist es nämlich auch ganz spannend, dann merkt man auf einmal, wie so diese akustischen Maßnahmen, die tatsächlich schon auch wichtig sind und präsent sein müssen, aber wie die auch viel günstiger, einfacher, flexibler einzusetzen sind und deswegen ein Projekt eigentlich eine Chance hat, auch ökologischer zu sein. Das ist sicher so ein großer Mythos, wo wir viel mit den Menschen zusammenarbeiten. Da gibt es ganz, ganz viel die Aufklärungsarbeit auf den einen Weise, aber dann eben auch das Schöne, sie da mitnehmen zu können und Sachen auch eins zu eins zu demonstrieren. Es ist halt so ein Thema, was auch sehr Marketing geprägt ist, wo dann natürlich auch viele oder die Industrie dahinter Interesse hat, viel zu verkaufen. Wir sagen, nein, Akustik fängt ganz woanders an. Das ist eben beim Menschen, beim Verhalten, bei der Organisation und Führung. Für mich bei der Raumgeometrie auch und wie wir ein Raumprogramm in der Fläche umsetzen. Ja, ganz wichtiges Thema.
Es ist hochinteressant, dass du es ansprichst, weil laut Studien von Fraunhofer ja das Thema ich kann nicht alleine oder in Ruhe arbeiten, die größte Angst bei Umfragen ist von Menschen, wenn es um neue Bürowelten geht, dass die sagen, oh, ich habe keinen Platz mehr, wo ich einfach für mich arbeiten kann. Was glaubt ihr denn, was ist da so der wichtigste Punkt, dass wir diese Angst nehmen? Außer, dass ihr sagt, Mensch, das kriegen wir auch anders hin mit Gestaltungsthemen. Woher kommt es, dass man Angst hat, nicht in Ruhe arbeiten zu können?
Ja, also Andrea, wenn ich da vorgreifen darf, es ist tatsächlich so, dass halt wirklich vieles mit dem Verhalten der Menschen, beziehungsweise da gibt es keine klaren Regeln, es wird nicht aufeinander geguckt, beziehungsweise man hofft, dass einfach der gesunde Menschenverstand dann das alles irgendwie richtet und die Firmen sind dann zum Teil ohnmächtig vor dem Thema und sagen, ja gut, was ist der einfachere Weg, dass ich jetzt hier ganz viel Geld investiere in eben absorbierende Oberflächen etc., in kleine Boxen oder dass ich mich auf eine Diskussion herauslasse, wo ich halt eben mit der Belegschaft gucke, wie wir uns begegnen und wie wir uns verhalten in diesem Kontext, oder? Und ich glaube, die Antwort, das, was richtig ist zu tun, liegt irgendwo dazwischen. Bloß ist es halt für viele der einfachere Weg, wenn man einfach sagt, ja gut, jetzt geben wir halt das Geld aus und dann hoffen wir doch, dass wir es so gelöst haben, ohne dass ich jetzt mit dem Peter und dem Hans einen Streit eingehen muss, oder weil ich ihm sagen muss, Quatschen am Arbeitsplatz und laut telefonieren ist nicht so gut. Genau, ich glaube, so, das ist so dieser Aspekt, ja.
Ja, ich hake hier vielleicht noch kurz ein. Ich denke auch, also die Angst kommt vor allem auch davon, dass als wir in diesen Zellenstrukturen waren früher, oder, dann hat man diese Großraumbüros entwickelt. Und da hat es noch nichts mit Activity-Based zu tun gehabt, oder? Sondern man ging einfach von dieser Zellenstruktur in dieses Großraumbüro, wo dann alle in einen Raum gepfercht wurden, ohne Regeln, ohne nichts, oder? Und es war immer noch klassisch, Arbeiten findet am Arbeitsplatz, am Bildschirm statt und nicht irgendwie noch auf anderen Flächen. Und das hat man dann auch wahrscheinlich gesehen bei Arbeitgebern, auch in verschiedenen, sage jetzt mal so, Serien von Amerika wurde das auch immer viel gezeigt und wie schrecklich das ist. Und ich glaube, daher hat man immer noch ein bisschen das falsche Bild von einem Großraumbüro, oder wie das heutzutage ist. Weil bei Activity-Based hat das gar nichts mehr damit zu tun, oder? Und da gibt es dann für jede Aktivität, die du hast, gibt es dann auch die richtige Fläche. Und ich glaube, das ist wichtig. Und deshalb laden wir auch immer wieder unsere Kunden zu uns ein, oder in unser Büro, weil da sieht man wirklich mal, was ist Activity-Based, wie heißt es, in einem Großraumbüro zu sein. Und das mal erlebbar zu machen. Weil das ist klar, oder? Wenn man aus anderen Strukturen kommt, ist das so schwierig, sich das vorzustellen, was das überhaupt bedeutet.
Und wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, eine Unternehmerin und sage, Mensch, ich mache mir Gedanken, jetzt meine Bürostruktur neu zu denken, vielleicht gar nicht jetzt, weil ich umziehe, sondern einfach, weil ich das Bestehende attraktiver gestalten möchte, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind so die wichtigsten Schritte und Fragen, die ich hier erstmal beantworten darf, bevor ich in so ein Projekt reingehe?
Ja, also das fängt meistens dann bei mir an, oder? In der Organisationsentwicklung. Das erste ist mal das große Why. Warum machen wir das Ganze überhaupt, oder? Das ist so wichtig, dass wir das am Anfang schon wissen, für nachher das ganze Change Management und das Transportieren an die Mitarbeitenden. Und da ist wirklich die Frage eben, wollen wir attraktiver werden? Haben wir ein Problem mit der Flächeneffizienz? Haben wir einen Neubau, Umbau? Was auch immer die Gründe sind. Aber das ist so Step One, oder? Dass wir wirklich herausfinden, was ist der Pain? Welches Problem dürfen wir lösen?
Ja, und okay. Ich ergänze da noch auch so ein bisschen, was uns auch noch ganz wichtig ist und wo wir uns auch so mit unserer Rolle verstehen, innerhalb von diesen Firmen, die wir begleiten. Wir sind so eine Art wie Mediatoren, auch innerhalb ihrer Strukturen. Das heißt, wir laden sie auch sehr gerne zu uns ein, wo wir dann eben auch auf neutralem Boden sozusagen alle gleich sein können und dementsprechend auch diese Themen bearbeiten können, in Workshops, in interdisziplinären Workshops auch, die hier bei uns auf der ganzen Fläche stattfinden und wo wir halt auch eins zu eins den Leuten zeigen, wie eben Situationen sein können und das auf dieser hohen Erlebnisebene, also ich sage es mal so, das versuchen zu vermitteln. Also wir zeigen ihnen direkt, wie Sachen umzusetzen sind, was sie für einen Mehrwert bedeuten, was es da für Varianten gibt. Und das ist auch generell so unser Ansatz, oder? Anstatt dass der Architekt jetzt einfach irgendwelche Pläne macht und ein paar schöne Visualisierungen, das bekommt er dann und so ist es dann, verstehen wir unsere Kunden als Co-Planer, beziehungsweise es ist so ein inklusiver Ansatz, wo sie mit uns diese Ziele definieren, weil es gibt einfach grundsätzlich nicht die Standardlösung oder eben dieses goldene Rezept, das alle wollen, sondern es ist immer vom Menschen und der ja auch ihrem sozioökonomischen Kontext, in dem sie sich bewegen, aus dem heraus bildet sich die Antwort. Und wir stellen in diesem Sinne einfach ein breit gefächertes Skillset zur Verfügung, von dem sie sich bedienen können oder andersrum, wo sie frei denken können und wir gucken, wie es umzusetzen ist und was es braucht und wo es Risiken und Chancen gibt.
Jetzt hören wir ja, wir haben ja, ne, während Corona hatten wir ja diese Welle, zwangsweise alle sind nach Hause gegangen. Jetzt hat man so eine Zwischenphase gehabt, wo man vielleicht diesen Zustand noch weiter erlaubt hat. Und jetzt hören wir ja verstärkt, dass die Unternehmen sogar zum Teil zwangshaft alle Mitarbeitenden wieder in die Büros holen wollen. Glaubt ihr, dass das eine zukunftsträchtige Weise ist, die Menschen zwangsweise wieder reinzuholen? Oder glaubt ihr, es gibt andere Möglichkeiten, die Menschen wieder mehr ins Büro zu holen? Und wenn ja, was glaubt ihr, ist das Wichtigste, wo ihr auch wahrnimmt, weshalb Menschen überhaupt ins Büro kommen?
Ja, es hat so ein bisschen die Frage, warum wollen sie sie wieder zurück ins Büro zerren, ob schon doch diverse Studien während der Pandemie bewiesen haben, dass die Effizienz der Leute eigentlich sogar gestiegen ist, auf keinen Fall gefallen ist. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das hat viel mehr mit Kultur zu tun, mit Führung, wie jetzt eben mit, ja klar, auch sicher nicht mit Architektur. Ich glaube, das sind die großen Baustellen auf jeden Fall, oder? Also wie führt man die Leute auf Distanz? Ich glaube, da hat einfach eine Führungsriege es nicht geschafft, sich so weiterzuentwickeln, um eigentlich fit zu werden für dieses neue Szenario. Und jetzt kommt man halt aus der Machtposition eines Arbeitgebers und versucht halt dann die Leute wieder auf Platz zu zwingen, weil man halt davon ausgeht, dass zu Hause eher gestaubsaugt wird, als jetzt an der Präsentation gearbeitet wird. Das ist meine Interpretation natürlich.
Ja, also ich denke auch, es ist, oder auch in der Schweiz gibt es jetzt, ich sage jetzt keine Namen, aber große Firmen, die wirklich Back to the Office machen. Und ich glaube, oder wenn ich jetzt, sage jetzt mal, dass dieses Unternehmen führen würde und ich würde mir wünschen, dass meine Mitarbeitenden wieder zurück ins Office kommen, dann würde ich mir zuerst mal überlegen, ja, was ist denn ein Grund, dass überhaupt der Mitarbeitende ins Office kommt? Also was für Anreize kann ich schaffen, dass er eigentlich lieber im Büro ist als zu Hause, oder? Und was kann ich für eine Kultur machen, dass das stimmt, oder? Und ich glaube, das ist der Ansatz, den man da besser fahren würde, als einfach, dass ich die Homeoffice-Policy streiche, oder? Und sage, ist vergessen für immer. Ich glaube, es wäre besser, wenn man sagt, okay, was ist der richtige Anreiz, dass meine Mitarbeitenden freiwillig ins Office kommen, dass wir eine schöne Office-Kultur haben und eine Gemeinschaft leben können und möchten und dass der Mitarbeitende sich am Montag lieber fürs Büro entscheidet als fürs Homeoffice?
Ja, ich bin da total bei dir, Andrea. Also ich glaube, was das Ziel sein soll und muss, ist eigentlich, dass wir eine Umgebung schaffen, wo die Leute hier zurückkommen wollen. Also sie müssen nicht ins Büro kommen, sondern sie sollen ins Büro kommen wollen, weil es da was gibt, was sie zu Hause nicht hätten oder haben. Und das hat uns auch so ein bisschen angespornt, in unseren Projekten eben auch außerhalb vom Kontext Architektur zu denken. Also wir versuchen eigentlich mit der Architektur auch Rituale oder Möglichkeiten zu entwickeln, womit die Leute halt auch ihren Alltag verändern können. Also sprich, ja, dass der zum Beispiel, dass sie eine Chance haben, einem Wissen an einem Wissenstransfer teilzunehmen oder ob dass es Formate der Begegnung gibt, die halt nicht so selbstverständlich sind. Das geht ganz weit, oder? Wir versuchen in unseren Büros, die wir oder in diesen Arbeitswelten, so nennen wir es viel lieber, versuchen wir zum Beispiel auch so kleine Easter Eggs hineinzubringen, welche auch immer mit dieser Frage sich auseinandersetzen, warum arbeite ich jetzt eigentlich genau für dich, diese Marke, diese Firma, was ist unsere gemeinsame Mission und wie kann ich mich damit identifizieren? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Oder dass man auch die Leute anregt und sagt, ja, hey, klar, kannst du ins Büro kommen, aber wir zwingen dich nicht, einfach jedes Meeting in einem Sitzungszimmer zu machen, sondern es gibt noch andere Möglichkeiten. Dabei empfehlen wir einer Unternehmung, kauf doch ein paar Fahrräder und lass die Leute mal mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, um das Meeting zu machen. Klar, geht jetzt nicht in jeden Terminkalender rein und jeden Alltag, aber doch, wenn es ein paar Mal passiert, dann ist das auch schon eine Qualität, was sie vielleicht sonst so nicht gehabt hätten, oder? Also dieses ganzheitliche, den Alltag zu verstehen und aus dem Alltag heraus, den man eigentlich so gestalten kann, ja, diesen Mehrwert zu generieren, womit Büro als Begriff und Wort vielleicht auch schon obsolet werden darf.
Ja,
Oder?
das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt sage, ich sitze jetzt im Homeoffice vor meinem Rechner und mache Teams-Meeting und jetzt fahre ich ins Büro und habe auch nur Teams-Meeting, dann ist ja tatsächlich die Frage, weshalb ich da überhaupt hinfahre. Und die Frage ist ja auch, ob man vielleicht noch viel weiter denken sollte, weil ja auch Menschen neben dem Arbeiten jeden Tag gewisse Sorgen und Nöte oder einfach nur also nach Lösungen suchen für Themen. Also ich muss noch was zur Reinigung bringen, ich habe vielleicht noch eine andere Besorgung, Apotheke, was auch immer, dass man eben auch solche Themen mehr mitdenkt oder dass man auch, man sagt ja früher, man geht ja auch in Clubs, weil die attraktiv sind und vielleicht könnte man es sogar schaffen, die Menschen auch außerhalb der Arbeitszeit in diese Arbeitswelt zu bringen, weil es irgendwas Attraktives gibt. Die Kantinen sind ja auch da und die Menschen suchen ja immer, ist ja auch immer eine Herausforderung, ein ordentliches, gesundes Essen abends auf den Tisch zu bringen. Wieso machen die Kantine nicht einfach mal einmal in der Woche einen Abend auf mit der Familie, wo man die Leute auch reinholt und ich meine Arbeitsumgebung vielleicht auch meiner Familie zeigen könnte. Nehmt ihr auch Unternehmerinnen und Unternehmer wahr, die in solche Richtungen denken? Also wirklich Arbeitswelt nochmal komplett weiter zu denken, als wir es momentan tun?
Ja, definitiv. Also ich glaube auch für uns, zum Beispiel, wir sagen immer, eines unserer größten Komplemente oder Ziele, die wir erreichen könnten, ist, dass wenn ein Mitarbeiter einer Unternehmung, dessen Büro wir gerade neu gestaltet haben, er das so toll findet und so stolz darauf ist, dass er es gerne mit seiner Familie teilt und den Freunden, oder? Und sie am liebsten dorthin holen möchte. Und das ist wiederum etwas, was uns auch dazu angeregt hat, dass das Büro eigentlich nicht mehr nur ja, für die Unternehmung selbst zu denken wäre, eben so ein Work-Café. Wäre ja toll, wenn das eigentlich auch ein Begegnungsort wird für andere Firmen oder Leute im Kontext dieser urbanen Umgebung meistens. Also Leute von extern drinnen zu haben, wo die sich halt eben mit den Angestellten austauschen können, wo Begegnung stattfindet. Das kann sehr erfrischend sein und ist auch immer so ein Moment. Ja, da bricht man aus dem Büro gedanklich aus. Es ist inspirierend. Man hat vielleicht wieder andere Sichtweisen, die man dann in den Alltag hineintragen kann. Das ist durchaus ein Mehrwert, ja, den wir versuchen mitzudenken. Und dann noch ganz wichtig, wir arbeiten immer globaler, beziehungsweise wir haben auch immer mehr Stakeholder, die vielleicht externe Ressourcen sind. die mit der eigentlichen Firma zusammenarbeiten, auch ein Host zu sein für solche Leute, die vorbeikommen können, andocken können, vielleicht in Bezug auf ein konkretes Projekt und sich dann wieder loslösen können. Also auch so diese Funktion ist extrem interessant, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel eine Art Lean-Management oder so eine Form von Planung und Kollaboration verfolgt. Also nicht nur nach innen geschaut, sondern auch wirklich den Perimeter geöffnet, permeabel gestaltet, sodass Leute andocken können und man eigentlich auch so diese, wie nennt man es so schön, diese kollektive Intelligenz, die irgendwo überall rumschwebt, ja, aktivieren kann und anzapfen kann.
Ja, ich finde, ein schönes Beispiel da ist Salesforce. Das habe ich auch bei meinen Workshops, erwähne ich das immer wieder. Leider noch kein Kunde von uns, aber falls Salesforce das hört, wir
dran.
Würden gerne.
Wenn Sie diesen Podcast hören, herzlich willkommen. Ne?
Absolut. Aber bei Salesforce, das ist wirklich toll, wie die das machen, oder? Die haben das genau so gemacht, oder? Die haben ihre Kollaborationsflächen, sind beispielsweise die schönsten Flächen im Gebäude, also Teppichetage, sage ich jetzt mal, oder? Das wird dann geöffnet für die Mitarbeitenden und es wird aber auch geöffnet für die Familien, dann auch für die Gemeinde oder wo auch immer sich das befindet, für die Öffentlichkeit, dass man auch da Events machen kann, weil die haben dieses Konzept genau verstanden, oder? Diese Gemeinschaft fördern, und das muss nicht nur im Unternehmen selbst sein, sondern das darf durchaus auch über die Grenzen hinausgehen. Und deshalb finde ich das immer ein schönes Beispiel, wie Salesforce da vorangeht.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, wie ihr da in der Schweiz unterwegs seid. Bei uns in Deutschland gibt es mittlerweile in den Ministerien Bereiche gegen Einsamkeit. Also nicht für Zusammenhalt oder Zusammensein, sondern gegen Einsamkeit. Das ist auch schon interessant. Und gerade wenn man das sieht, und das ist ja durchaus auch ein Thema von Generationen, ne, die älteren Menschen vielleicht, die alleine sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann Ort, wo man vielleicht Kommunikation braucht oder Kinderbetreuung oder was auch immer. Wenn man das weiterdenkt, da kann ja ganz, ganz was Neues entstehen. Und eine Begegnung für, wie du sagst, die ganze Gemeinde, nicht nur für die einzelnen Mitarbeitenden dann entstehen, wo vielleicht sonst keine Fläche dafür da ist in der Gemeinde oder keine so eine tolle Fläche, wie es aktuell gibt. Seht ihr das, dass sowas auch in euren Projekten schon mitgedacht ist? Ist man da offen, weil das ja auch dann immer ein Sicherheitsthema ist, also ne, Zugang und wer kommt da rein und was? Wie kann man sowas lösen?
Also technisch ist es relativ einfach zu lösen, oder? So ein Café zum Beispiel etc., das kann man ja gut im Erdgeschoss machen und dann hat man halt irgendwo einen Zugang dann zu den konventionellen Arbeitsflächen. Es gibt auch einen Kunde, bei dem wir ein sogenanntes Visitor Center machen. Das ist nichts anderes als einfach ein konkret ausgewiesener Bereich, wo eine andere Sicherheitsstufe gilt, und da braucht es jetzt auch nicht große oder komplexe Mittel, um das zu machen. Ich meine, es ist mehr eben, ist man offen dafür, hat man Interesse und sieht auch die Chance in dem, dass man das macht. Es ist auch immer eine Kommunikationsplattform. Man denke nur ans Recruiting von vielleicht Interessierten, die mal irgendwie mal reinschnuppern wollen, aber noch kein Gespräch haben. Man kann also auch diese Fläche sehr gut nutzen, um eine dreidimensionale Kommunikation der eigenen Werte und Mission etc. nach außen zu projizieren, ein Host zu sein, ein Gastgeber. Aber ich glaube, da, also wir versuchen es immer anzuregen. Es gibt so kleine Schritte in die richtige Richtung, aber so das richtig mal in der Form, wie wir es uns wünschen würden, da sind wir leider noch nicht angekommen.
Wenn wir mal auf Jahr 24 schauen, welche Überraschungen gab es da bei euch? Also sowohl, dass sich was relativ schnell verändert hat, wo man dachte, das geht gar nicht, oder wo sich auch wieder vielleicht was zurückgedreht hat, oder einfach was ganz anderes noch in eure Branche mit reingekommen ist. Was habt ihr da so beobachtet?
Gute Frage. Ich zumindest hätte erwartet, dass nach der Erfahrung mit der Pandemie und dem ganzen Aufkommen von der Diskussion des New Works Konzept etc. war ja in aller Munde, dass sich die Sensibilität und Offenheit und die Neugier trotzdem nochmals stark verändert hätte ins Positive. Tatsächlich stellen wir immer noch fest, dass die Mitarbeiter der unterschiedlichen Firmen doch sehr stark geprägt sind von den alten Denkmustern, wo man halt einfach das Arbeiten immer noch sehr stark mit einem Schreibtisch und einem Stuhl assoziiert und eigentlich ja trotzdem noch nicht so wirklich verstanden hat, dass Arbeiten ganz viele Formen haben kann und dass das eigentlich auch förderlich wäre. Gerade in einer Zeit, wo ich sage jetzt, diese gelernten Disziplinen immer unwichtiger werden, beziehungsweise dass es viel wichtiger ist, kreativ zu sein, vor allen Dingen in der Problemlösung. Also das Problem-Solving, das interdisziplinäre Denken und dass das eigentlich auch einen Kontext braucht in unseren Firmen, das ist etwas, was ich erwartet hätte, dass das viel ausgeprägter wäre jetzt heute und auch schon 2024 und dass die Leute aber doch dann wieder zurückgehen auf das Gewohnte. Und ich glaube, bei einer so schnell bewegenden Wirtschaft und globalen Situation, jetzt gerade auch mit dem Aufkommen von KI, ist die Fähigkeit, sich Probleme anzunehmen, diese zu verstehen und gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven anzugucken und zu lösen, eigentlich eine Schlüsselfunktion für den Erfolg einer Unternehmung.
Ja. Ja, ich habe mich, oder KI, gutes Stichwort, Alessandro. Ich habe mich letztes Jahr auch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie kann denn die ganze Technologie vielleicht auch unsere Arbeit in Zukunft beeinflussen und bin dann mal so in die Gegenbewegung gegangen, oder nicht zurück ins Büro, sondern Büro komplett weg. Also Stichwort Metaverse, dass man eigentlich sagt, okay, wir brauchen gar keinen Raum mehr, der gebaut ist, sondern wir brauchen nur noch einen virtuellen Raum. Und das ist extrem spannend, was da 24, 23 passiert ist, wie sich das entwickelt hat, was da schon alles möglich ist. Und also ich denke auch, dass sich Architekten und Architektinnen in Zukunft Gedanken machen müssen, dass man vielleicht sich auch im nicht gebauten Raum bewegt, sondern dann halt einen virtuellen Raum plant. Und ja, es gibt doch viele Firmen, die auf diesen Zug aufspringen, und ich bin da sehr gespannt, was in den nächsten 5 Jahren da genau kommt.
Ja, das ist, ist ja so eine, es war so eine Hochbewegung und dann ist es wieder abgeflacht. Das kann ich auch von uns selber. Wir haben auch da schon schnell investiert in die Technik, haben uns oft im virtuellen Raum getroffen. Ich war sogar mal im ICE sitzend mit der Holo-Brille und habe dann praktisch am Whiteboard mit Christoph gearbeitet. Es ging trotz WLAN-Unterbrechung relativ gut. Das ist ein interessanter Aspekt, gerade auch um international Teams vielleicht miteinander zusammenzuschalten. Gibt es denn da, also gibt es da in euren aktuellen Projekten schon die Anfragen dazu, das auch mitzudenken?
Nein, nicht in der Form, gar nicht, leider. Nein, können wir nicht feststellen. Was wir feststellen können und machen, aber das heißt was ganz anderes. Was wir jetzt viel machen zum Beispiel, sind so 3D-Räume. Also wir haben Unternehmen, die sind sehr technisch orientiert, und das lässt sich auch sehr trivial und einfach umsetzen, dass man zum Beispiel einen Raum macht, wo man eine 270-Grad-Projektion macht mit 3 Beamern und dann die Leute wie so mit einer Virtual-Reality-Brille, aber halt im Kollektiv mit Modellen auseinandersetzen können. Also so diese neue Form der Interaktion mit einem Modell, das halt in den Raum projiziert ist, das kommt gut an, das können wir machen, aber das ist natürlich was ganz anderes. Also das hat jetzt nichts mit meinem Avatar zu tun, mit dem ich mich dann irgendwo in einen virtuellen Raum begebe und mit meinen Kollegen interagieren kann. Nein, da sind wir leider noch nicht.
Und vielleicht nochmal einen anderen Aspekt, um auch, also das Thema, es ist ja immer so, ne, eine Firma ist an einem gewissen Ort und dann versucht sie da möglichst ein attraktives Umfeld zu gestalten, um die Talente dahin zu bekommen. Jetzt gibt es aber viele Talente, die finden andere Umgebungen viel attraktiver, insbesondere auch wenn man so in Richtung Workation geht, dass man eben dann sagt, Mensch, auf den Balearen ist doch viel cooler als vielleicht hier in Biberach auf der Alp. Gibt es denn auch schon Tendenzen zu sagen, dass sich Firmen vielleicht zusammentun und sagen, wir gestalten eine Arbeitswelt an einen attraktiven Ort, um dann Talente aus unterschiedlichen Firmen an so einem zentralen Ort überhaupt anzuziehen und dass die dann dort virtuell für uns arbeiten? Gibt es auch solche Projekte und Überlegungen schon?
Jetzt bei uns in der Schweiz habe ich das jetzt noch nicht, oder wir haben es noch nicht gehabt und sind dem nicht begegnet. Ich glaube, da profitieren momentan noch viele von diesen Coworkings, oder? Und sagen, hey, weil, also bei uns ist es zumindest so, die schießen aus dem Boden überall. Und ich glaube, da profitiert man noch ein bisschen von dem, oder? Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich diese Coworkings auch in der Zukunft entwickeln werden, oder? Weil jetzt sind es auch immer noch so, ich sage jetzt klassische Arbeitswelten, sogar noch ein bisschen reduziert manchmal. Aber ja, ich finde das eigentlich noch eine tolle Idee, aber ich bin jetzt leider dem noch nie begegnet, aber wäre sehr spannend.
Ja, also ich glaube, so ein bisschen auf uns selbst bezogen, oder Studio Nicotra, wenn wir wachsen oder weiter wachsen, dann ist schon auch das Ziel, irgendwann eine größere Fläche auszugestalten, zu mieten, wo wir dann, strategisch sinnvolle Partner auch auf die Fläche einladen. Also die werden dann wie so eine Art Untermieter bei uns, um eigentlich ein großes Kollektiv zu sein, ohne dass jetzt gerade alle in diesem Sinne auch Angestellte der von Studien Cotra sein müssen. Ich glaube, so diesen Aspekt, oder, dass man eigentlich sich als Netzwerk versteht und wo jeder selber Unternehmer ist und auch ja selbst akquirieren muss, das ist so eine Realität, die ist für uns durchaus real und wichtig und schön. Und die kann natürlich auch digital auf einer digitalen Ebene gelebt werden. Das durchaus, ja. Sowas. Also ich glaube, viele, so.
Ja.
Entschuldigung, Frank. Nee, ich meine nur, so dieses Verständnis, dass eine Firma eine Adresse hat und das einfach in sich geschlossen ist, ich glaube, dieses Format wird nur noch in Teilen zukunftsfähig sein. Also eine Firma muss atmen, das muss permeabel sein. Wie eine Membrane muss man da gewisse Einflüsse hineinlassen oder auch herausgeben. Und das, glaube ich, kann zu einer spannenden Zukunft führen. Ne?
Zukunft ist gut, gutes Stichwort. Wir haben ja viele Zuhörende, die auch Führungskräfte sind und die haben ja immer auch das Bedürfnis, Tipps zu haben. Also jetzt, um mal eine gute Arbeitswelt zu gestalten, was würde dir denn Führung, also was würde Führung raten? Was soll ich bedenken, unabhängig jetzt mal, ob ich jetzt was neu gestalten kann oder im Bestehenden, auf was kommt es aus eurer Sicht an, um eine gute Arbeitsatmosphäre auch zu gestalten?
Maria, magst du erst?
Ja, gute Frage. Da könnten wir jetzt 2 Stunden Podcast drüber machen. Ich glaube, was das Wichtigste ist, hört euren Mitarbeitenden zu und habt nicht das Gefühl, dass ihr wisst, was gut ist für sie. Weil manchmal haben Führungskräfte, Geschäftsleitungsmitglieder wie so ein bisschen ihr Bild, oder? So ist das, so soll es sein. Aber dann in der Tatsache, oder wenn Alessandro und ich dann mal zu den Mitarbeitenden gehen und Gespräche führen und so, dann merken wir, dass da die Meinungen sehr auseinander sind. Und ich denke, das ist wirklich so das Wichtigste. So, schafft eine Kultur von Vertrauen, wo Mitarbeitende sich dann wohlfühlen, euch wirklich zu erzählen, was sind meine Pains, was sind meine Gains, was brauche ich?
Total, ja, und aus architektonischer Sicht würde ich sagen, ja, ich habe es vorhin schon gesagt eigentlich, man muss die Mitarbeiter ein bisschen befreien, oder? Also dieses Arbeiten immer an dem gleichen Tisch und Stuhl, das, ich glaube, das, da darf man wirklich mal umdenken. Ich glaube aber auch, dass der Erfolg von einer Arbeitsumgebung, einer Arbeitswelt nicht auf die Architektur zu reduzieren ist, schon gar nicht auf irgendwie schöneres Mobiliar, sondern es ist eigentlich immer so diese Verbindung zwischen dem Kontext, den wir bieten, der Führung und der Organisation auch. Das muss harmonieren und zusammen funktionieren. Da gibt es nur ein Gesamtkonzept, was dann stimmig ist und zum Erfolg führt. Und ich glaube auch nicht, dass ein gutes, schönes Büro per se immer teuer sein muss. Also auch da, es geht nicht darum, irgendwelche Luxusbüros zu gestalten, damit sich alle wohlfühlen. Das ist auch ganz, ganz offensichtlich. Und ja, also ich glaube, es ist so die Vielfalt, oder? Am Ende ist es ein Kontext für einen Alltag. Und wenn der Alltag einfach immer gleich ausschaut, weil ich irgendwie die Option habe zwischen meinem Tisch, dem WC, der Teeküche und einem Sitzungszimmer, dann kann das nichts werden, oder? Wenn ich so ein bisschen an die ja, nachwachsenden Generationen denke, was ganz wichtig ist, dann sieht man natürlich ganz klar auch, dass die andere Bedürfnisse haben wie langjährige Mitarbeiter und beide Seiten müssen berücksichtigt werden. Also zum einen geht es auch bei den Jungen vor allen Dingen noch mehr darum, dass man mit ihnen jeden Tag in diesem Zwischenraum ja, die Mission verhandelt. Also wieso bin ich hier bei der Unternehmung und warum lohnt sich das jetzt, hier mein Bestes zu geben, wenn zum Beispiel auch der Fall besteht, dass der Lohn irgendwo anders vielleicht mehr sein könnte oder leicht höher sein könnte. Also ich glaube, das ist auch nicht mehr das, was die Leute antreibt im jüngeren Alterssegment, oder? Darum so. Ja, die Leute motivieren, sie sollten im besten Fall stolz sein, für diese Marke sich einzusetzen. Und ich glaube, das funktioniert in dem, dass man eine offene Kultur hat und in dem, dass halt die Arbeit auch im Raum sichtbar gemacht wird. Dass man eigentlich sich bewusst wird, was man da miteinander erreicht. Das haben wir jetzt auch mit diversen Kunden gehabt, die Da hast du so viele Talente, wo jeder aber ein kleines Zahnrad bewegt von einer großen Maschinerie und gemeinsam erreichen sie eigentlich Gigantisches. Das ist so beeindruckend, was sie zusammen leisten. Aber weil das halt in solchen Silos aufgeteilt ist, innerhalb der Unternehmung, ja, werden sie sich dessen gar nicht so bewusst. Und deswegen die Arbeit sichtbar machen, verstehen, was man gemeinsam leistet, das Wir-Gefühl stärken über die Architektur auch und die Führung und entsprechend auch die Organisation. Das ist wichtig. Und das ist jetzt kein Quick-Win eigentlich. Entschuldigung.
Ja, aber da kommen wir gleich noch drauf. Das ist ja genau so im Rahmen unseres Podcasts, dass wir am Ende immer so noch Kundos verteilen. Also das heißt, wo ihr sagt, Mensch, das ist ein Buch, ein Film, ein Podcast oder auch einfach eine Technik oder was auch immer euch da einfällt, wo ihr sagt, also das würde ich empfehlen, wenn ich jetzt in unserem Fokus vielleicht Arbeitswelten besser verstehen will oder da Impulse zu haben. Was habt ihr denn da mitgebracht für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, also ich habe da etwas mitgebracht und zwar habe ich seit der Pandemie stelle ich immer wieder fest, oder, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind nur noch am Reagieren. Und eben Projektmanagement, großes Thema, reagieren. Und das Agieren ist leider ein bisschen vergessen gegangen. Und wie gesagt, ich bin Pitbull of Project Management und eines meiner großen Leidenschaften. Und deshalb habe ich so eine Technik, die ich einfach für mich anwende und die ich super finde. Die hat sich so abgeleitet von einer Lernmethode, die heißt, glaube ich, 5-10-15 oder so. Meine Technik heißt jetzt 5-15-50. Und zwar ist das so, dass ich mir jeden Tag, plane ich mir morgens einfach 5 Minuten ein, wo ich überlege, okay, was sind meine Top-To-Dos von heute? Was muss ich heute erreichen, damit mein Tag gut verläuft, ich abends Laptop zuklappen kann und sagen kann, okay, ich habe alles erledigt, was heute anstand? Dann ist da auch wichtig die 15, oder? 15 ist dann für die Woche gedacht. Das heißt, ich schaue entweder Montag oder Freitag, das ist, ja, wie mir das gerade besser passt. Meistens mache ich es am Freitag, dann weiß ich, was nächste Woche schon auf mich zukommt. Dann plane ich mir 15 Minuten ein, wo ich die nächste Woche anschaue, oder? Also was steht nächste Woche genau an? Was muss ich erledigen? Projektmanagement, schaue ich Projektpläne an, was ist, habe ich irgendwelche Deadlines, Meilensteine? Und dann ist auch ganz wichtig, weil, ja, du hast das auch erwähnt, Frank, wir haben die Tendenz seit der Pandemie, dass wir eigentlich von 8 Uhr bis 17 Uhr mit Online-Calls vollgeballert sind, sage ich mal. Und deshalb ist es mir wichtig, und das mache ich auch, ich plane mir ganz klar Fokuszeit ein, wo ich sage, wenn ich jetzt etwas erarbeiten muss, oder ich will das nicht jedes Mal erst um 17, 18 Uhr, wenn dann die Calls vorbei sind, machen. Deshalb plane ich mir diese Fokuszeit dann auch am Freitag, wenn ich diese 15 Minuten habe, plane ich mir die bewusst ein, wann muss ich etwas erarbeiten. Und dann sind noch die 50 Minuten, oder? Die sind dann für den Monat gedacht, also Anfangsmonat. Schaue ich dann an, okay, was ist so für den nächsten Monat geplant? Haben wir irgendwelche Deadlines? Wie sind wir strategisch unterwegs? Sind unsere Kunden zufrieden? Müssen wir irgendwo justieren? Wie geht es dem Team? Sind alle zufrieden? Sind Aufgaben verteilt? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Hilfe, um sich selber auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zu optimieren, oder, und wegzukommen von diesem ständigen Reagieren und so ein bisschen ins Agieren zu kommen. Und das geht weiter, oder? Das fängt auch damit an, dass man sich auch klar einplant, wann lese ich meine E-Mails. Ich lese meine E-Mails nicht, sobald da eine 1 steht beim Brief, sondern ich plane mir das ganz klar ein, oder? Um 9 Uhr oder wann auch immer lese ich E-Mails und nachher ist wieder Schluss, oder? Dann ist Meeting, Projektzeit, Teamzeit, was auch immer. Und das ist wirklich etwas, was ich erschreckend finde, was ich festgestellt habe, oder? Dass das Projektmanagement etwas vergessen wurde oder vergessen geht, wie viele Menschen auch heutzutage in Burnout sind und nicht mehr einen gesunden Arbeitsstil haben, oder? Und über Zeit weiß, also das ist, ja, könnte man jetzt auch einen Podcast drüber machen. Und deshalb ist mir das so wichtig. Und da ermutige ich wirklich alle da draußen, schaut mehr auf euch selbst. Und wenn ihr ein gutes, effizientes Projektmanagement mit euch selbst habt und euren Projekten, dann geht es euch so viel besser, weil ihr habt einfach eine Kontrolle darüber, was passiert als nächstes und was muss ich genau tun.
Das ist eigentlich eine gute Überleitung.
Dankeschön.
Das ist für mich eine gute Überleitung. Also ich bin so das Versuchskaninchen von Andrea. Und zwar ist es mittlerweile so, dass, also ich stelle mir jetzt gerade gleichzeitig, es sind 11 oder 13 Projekte, oder, über alle Phasen hinweg. Und wie soll das gehen, denkt man sich da. Also das schaut ja aus wie so ein Riesenberg zum Teil. Und tatsächlich ist es wirklich über eine gute Organisation, ein gutes Projektmanagement, wo ich das Gefühl habe, ich werte der Sache her. Was mich da auch sehr unterstützt hat, war ein Buch von Peter Hollins. Das nennt sich Die Wissenschaft der Selbstdisziplin. Und da habe ich so diverse Aspekte gelernt, oder? Sprich, dass man unbedingt muss darum bemühen, die Ablenkung zu minimieren. Also da habe ich auch gelernt, dass wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie leben. Das bedeutet eben auch, dass wir über Social Media und ganz vielen anderen Sachen immer wieder abgelenkt werden. Und das jetzt zu kanalisieren und zu sagen, hey, ich habe, wie Andrea gesagt hat, 2 Momente am Tag, wo ich einfach meine E-Mails lese und es mir sonst einfach sehr schwer gestalte, in Kontakt zu kommen mit Social Media. Ich habe mir das alles deinstalliert und wenn ich da mal rein will, für mein Dopamin, was ich suche, dann ist das relativ schwierig und macht einfach auch ganz schnell keinen Spaß mehr. Das sind super Sachen, die uns oder mir im Alltag helfen, ja. Aber dann auch so das klare Strukturieren des Tags mit klaren Pausen, das ist definitiv auch etwas, was hilft, um erstens mal überhaupt Pausen zu machen, aber dann halt auch im Umkehrschluss zu sagen, so und jetzt bin ich einfach fokussiert, ich bin da, in dem, da wo ich das, wo meine Aufmerksamkeit gefordert ist und ich mache jetzt genau das, oder? Und was auch so ein Mythos ist ja auch so dieser Aspekt vom Multitasking. Das ist einfach ein fragmentiertes Denken, was am Ende sehr ermüdend ist und zu einer viel schlechteren Qualität führt. Insofern Multitasking, ja, vermeide ich. Das ist sicher so etwas, was ich auch empfehlen kann den Leuten. Seid euch bewusst, wo ihr eure Aufmerksamkeit investiert und Aufmerksamkeit ist sehr wertvoll. Also setzt sie gezielt ein und seid bewusst bei der Sache.
Ganz herzlichen Dank, Andrea, Alessandro, für die spannende Runde und die Aufmerksamkeit, die ihr diesem Thema jetzt mit mir die letzten Minuten hattet. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal bei Everyday Counts. Und in den Shownotes gibt es dann auch noch Links zu dem Buch, den du so gerade vorgestellt hast und zu weiteren Informationen rund um Vita. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Dankeschön. Tschüss.